So, schön, dass ihr da seid. Hey, erstmal ein Applaus den ganzen jungen Leuten, die das hier gestalten. Ich finde das total super. Sarah, gell? Super. Wirklich, total gut. Weiß ja nicht, wie es euch geht, wie euer Tag heute so war. Ich hatte heute einen Wellness-Tag. Gell, ich war heute beim Friseur. Ja, das ist schon was Besonderes. Und ich war in Waldorf-Häslach im Friseur und ich hatte echt Angst um mein Leben. Das waren so zwei alte Damen, die haben da total hingebungsvoll die Haare geschnipfelt, die haben kein Wort geredet, weil sie so konzentriert waren. Und ja, das war echt ein Erlebnis. Und dann bin ich danach noch auf den Friedhof gegangen, weil in Waldorf-Häslach meine Oma beerdigt ist. Und dann bin ich da bei ihr ans Grab gegangen und ich bin da so ein bisschen durchgelaufen. Ich habe schon gewusst, wo das Grab ist. Ich habe das nicht suchen müssen, sondern ich wusste, wo das ist und bin aber auch so ein bisschen durchgelaufen, war einfach so ein bisschen geschaut, was steht da auch so auf den Grabsteinen drauf. Und dann ist mir so aufgefallen, auf den meisten Grabsteinen steht nichts, außer das Geburts- und das Sterbedatum und der Name. Und bei meiner Oma, da steht drauf, Jesus Christus lebt und dann so ein Bindestrich. Und dann steht drunter, mit ihm auch ich. Und das hat mich irgendwie total fasziniert. Also bei der Beerdigung habe ich das nicht wahrgenommen. Na gut, da stand ja auch noch kein Grabstein. Fällt mir jetzt gerade ein. Aber das ist mir noch nie aufgefallen. Ich war schon 2-3 Mal an dem Grab. Und das hat mich total fasziniert, diese Zuversicht in dieser Aussage. Wenn ich mal gestorben bin, körperlich, ist gar nicht tragisch. Weil Jesus lebt, lebe auch ich weiter, ewiglich. Ich weiß nicht, hey, wenn du sterben würdest heute, was würdest du dir wünschen, was Leute auf deinen Grabstein schreiben? Das ist ja mal eine gute Frage, sich damit auseinanderzusetzen. Und es darf nur ein einziger Satz sein, also kein Roman, das liest eh keiner. Sondern nur einen einzigen Satz. Was würde über dein Leben drinstehen? Wie würden Leute dich beschreiben, jetzt im Moment, so wie du bist? Wofür würde dein Leben stehen? Weil ich kann ganz ehrlich gesagt sagen, dieser Satz, der bringt das Leben meiner Oma total auf den Punkt. Jesus Christus war ihr Ein und Alles und die hat es so eine tiefe innere Gewissheit, dass sie ewiglich weiterlebt, weil Jesus Christus ewig ist. Und kannst du dir mal Gedanken drüber machen, über dein Leben? Was würden andere Leute auf den Grabstein schreiben? In einem Satz über dein Leben. Jetzt waren ja manche von euch diese Woche noch gar nicht groß da. Gell, ihr vorne, ihr wart noch nicht so viel da, hast schon mitgekriegt. Aber eigentlich haben wir alles schon gesungen, über was wir geredet haben. Das ist ja total cool. Und wenn ihr das bewusst mitgesungen habt, dann wisst ihr eh schon, worum es geht. Gell? Also wir glauben ja, dass Jesus wiederkommt, haben wir gesungen in dem Glaubensbekenntnis. Und darum ging es eigentlich diese Woche. Dass Jesus Christus wiederkommt auf diese Welt. Dann haben wir so ein bisschen gesprochen über Raum und Zeit und Ewigkeit in so einer Gegenüberstellung. Gell, wenn du noch keinen Platz hast, guck mal, da vorne hat es viele Plätze noch frei. Komm mal einfach ganz vorne rein. Das ist blamabel, ich weiß, aber das Leben ist hart. Gell. Schön, dass du da bist. Genau, wir haben über Raum und Zeit und Ewigkeit eben gesprochen. Und dann am dritten Abend, da haben wir uns ganz genau angeschaut, warum gibt es denn überhaupt einen Himmel? Warum gibt es ein Paradies? Warum gibt es eine Ewigkeit? Und was verbirgt sich dahinter? Warum gibt es Ewigkeit? Wie ist es mal im Himmel? Und wir haben eigentlich gesagt, in Ewigkeit geht es mal darum, dass der Mensch ewiglich in dem Zustand lebt, für den Gott ihn eigentlich geschaffen hat. Nämlich in einem perfekten Umfeld zu leben, so wie es damals am Anfang im Paradies war, perfekte zwischenmenschliche Beziehungen zu erleben im Miteinander und in absoluter Harmonie zu leben mit dem himmlischen Vater. Oder mit der Dreieinigkeit können wir auch sagen. Ein Platz, an dem endlich wieder alles sehr gut ist und nicht nur befriedigend oder ganz okay oder ab und zu mal gut und sonst hart oder wie auch immer. So wie wir Menschen das halt erleben hier im Alltag auf der Welt. Und in dem vom Raum und Zeit begrenzten Leben hier auf der Erde ist es der Wille Gottes, dass wir einfach mit ihm leben. Das ist eigentlich schon alles. Darum geht es im Christsein. Denn was anderes wirst du in der Ewigkeit auch nicht tun. Da geht es nur noch darum, in Gemeinschaft zu leben mit Gott. Und wir haben gestern ein bisschen darüber gesprochen, über so ein Wort, das hört man nicht arg oft, auch in christlichen Kreisen nicht mehr arg oft. Die Jungen, könnt ihr sich noch daran erinnern, was war denn das Wort? Es war nicht schwer, aber ungewohnt. Heiligung. Heiligung, genau. Und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, was ist denn Heiligung? Und wir haben letztendlich gesagt, anhand von allen Versen, die wir auch so durchgelesen und bearbeitet haben, haben wir gesagt, Heiligung ist nicht, dass ich als Mensch versuche, ein bisschen frommer zu werden, sondern letztendlich ist einfach loszulassen und zu sagen, Herr Jesus, ich kann das eh nicht, du sollst es vollbringen in meinem Leben. Und haben wir diesen wunderschönen Vers aus dem Thessalonicher Brief 1, Vers 24 gelesen, wo drin steht, treu ist der, der euch beruft. Und wir haben gesagt, wir sind zur Heiligung berufen. Und dann steht da eben drin, er wird's auch tun. Also der, der uns dazu berufen hat, der vollbringt es auch in unserem Leben. Und das ist eigentlich eine total befreiende Botschaft. Und der Grund, warum Gott will, dass wir ihm ähnlicher werden, warum er in unserem Leben genau das tun will, diese eine Sache, dass wir ihm ähnlicher werden, ist, dass andere Menschen seine Schönheit und Herrlichkeit sehen, hier auf der Erde schon, ansatzweise, und dass die eine Sehnsucht haben nach diesem Platz, wo es mal für immer so sein wird, der Ewigkeit im Himmel. Und Gottes größter Wunsch für jeden Menschen ist, dass er jetzt hier auf der Erde schon ansatzweise das erlebt und anfängt zu schmecken, könnte man sagen, Psalm steht es drin, schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Also nicht bloß im Kopfwissen, sondern das Schmecken, das Anfangen zu sehen, zu erleben, zu erfahren im Alltag, wie genial und wie wunderschön diese Gemeinschaft ist mit dem himmlischen Vater. Jetzt weiß ich nicht, ob du Kind Gottes bist. Ich gehe mal aus davon, dass die meisten von euch sagen würden, ja, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus Christus. Jetzt will ich dich einfach mal fragen, hast du eine tiefe innere Sehnsucht danach, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben? Brauchst mir jetzt nicht beantworten, brauchst auch kein Handzeichen geben. Kannst dir einfach nur mal für dich selber so überlegen. Hast du diese Sehnsucht in dir? Weil das ist eine gute Frage, sich da mal ehrlich Gedanken drüber zu machen. Will ich das überhaupt? Oder interessiert mich das eigentlich gar nicht groß? Weil die Sache ist ja tatsächlich die, wenn man als Kind Gottes tatsächlich keine Sehnsucht, kein Interesse danach hat, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, dann wird man definitiv auch keine Sehnsucht nach Himmel haben. Weil da ist nur noch Gemeinschaft mit Gott rund um die Uhr, bis in alle Ewigkeit oder in der Ewigkeit. Und in Bezug auf dieses Thema Sehnsucht nach Gott und in Gemeinschaft zu leben mit ihm, das habe ich für viele Jahre meines Lebens habe ich das komplett falsch verstanden. Und ich bin so dankbar, dass Gott angefangen hat, mir vor Augen zu führen, auch vor allem für den praktischen Alltag. Was bedeutet denn das, in Gemeinschaft auch mit ihm zu leben? Und wir haben da gestern so ein bisschen theoretisch drüber gesprochen, dass es darum geht. Und heute Abend, jetzt wollen wir ein bisschen damit einsteigen oder das so abrunden, könnte man sagen, diese Woche. Einfach praktisch. Wie sieht es aus? Worum geht es eigentlich? Was bedeutet es, in Gemeinschaft mit ihm zu leben? Und ich will euch dazu beginnen, mal einen Vers vorlesen aus dem Matthäusevangelium. Diesen Vers gibt es natürlich öfters in der Bibel, aber ich habe ihn jetzt einfach mal aus dem Matthäusevangelium genommen. Und zwar deswegen, weil er da in einem einzigen Vers zusammengefasst ist. Und da steht es letztendlich, der Vers, womit Gott oder Jesus damals das komplette Alte Testament zusammenfasst, in einem Satz. Und er sagt da zu den Leuten, du sollst den Herrn, deinen Gott, das steht in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und in manchen anderen Versen steht noch drin, und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und mein Verständnis von diesem Vers, den hört man ja relativ schnell, wenn man mal so in christlichen Kreisen unterwegs ist. Ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und ich weiß nicht, wie du das verstehst, was du dir darunter vorstellst, wie das aussieht. Aber für mich damals war das einfach so, Verständnis, okay, Gott von ganzem Herzen zu lieben und mit ganzer Kraft und so weiter, das heißt mit einer extremen Intensität. So von ganzem Herzen, wann benutzt man denn das mal im Alltag? Ja, wahrscheinlich dann, wenn man so richtig verknallt bist. Dann sagst du zum Beispiel, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und was beschreibst du damit? Du beschreibst ein definitiv intensives Gefühl. Das ist nicht nur rein Kopfsache oder sonst irgendwas. Nee, da sind alle Emotionen drin. Und immer wenn ich diesen Vers gelesen habe, ich soll Gott von ganzem Herzen lieben, dann hat es in meinem Leben so einen gewissen Grundstress ausgelöst. Der Versuch, Gott zu lieben mit meinen ganzen Emotionen, von ganzem Herzen. Und immer wieder habe ich gemerkt, ich fühle mich da oft gar nicht danach und Emotionen sind da auch nicht groß mit drin. Und manchmal habe ich mich dann gefragt in meinem Leben, ja, liebe ich eigentlich Gott überhaupt? Was ich dann Gott sei Dank, dank seiner Gnade immer mehr lernen darf, ist, wenn Gott hier in diesem Vers von ganzem Herzen redet und ganzer Seele und so weiter, dann redet Gott nicht von einem intensiven Gefühl in erster Linie, sondern von einem ungeteilten Herz. Das ist das, was dieses Wort auch bedeutet. Also, ich soll Gott lieben mit einem ungeteilten Herz, mit einer ungeteilten Seele, mit ungeteilter Kraft und so weiter. Was da drin steht, ist das kleine Wörtchen ganz. In anderen Stellen wird es dann mit dem Wort ganz übersetzt oder ganzheitlich. Und da geht es immer darum, um Totalität und nicht um Intensität. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das ist ein Thema, mit dem wir Christen uns, glaube ich, sehr, sehr schwer tun. Mit diesem kleinen Wörtchen ganz. Totalität. Denn das schließt sowohl alles Äußerliche ein, aber auch alles Innerliche. Dieses kleine Wörtchen ganz. Heiligung oder die Gemeinschaft mit Jesus im Hier und Jetzt. Transformation, das ist ja die Umgestaltung in sein Ebenbild durch Gottes Kraft. Oder wirkliche Tiefe im Leben als Christ. Kommt eigentlich nur durch dieses eine einzige kleine Wörtchen. Ganz. Und wir wollen heute Abend etliche Verse anschauen in Bezug auf dieses kleine Wörtchen ganz, wo das vorkommt. Es ist wichtig zu verstehen, Gott will keine gespaltenen Persönlichkeiten haben. Nein, er will ganze Menschen. Er will Menschen ganz machen, wiederherstellen. Er will Menschen, bei denen das Innere und das Äußere im Einklang ist miteinander. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, ich tue mich da oft schwer damit. Als ich so Christ geworden bin, ich habe da vorher nicht so viel in christlichen Kreisen rumgehangen und so, deswegen hatte ich da nicht so viel damit zu tun und ich kannte auch so die christlichen Formulierungen und so nicht. Und als ich dann so in den ersten Jugendkreis gegangen bin, da haben die dann so gebetet. Und dann habe ich gemerkt, ja, die beten ganz anders, wie ich das jetzt so tun würde, so mit der Sprache, die ich halt so benutze und kenne. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, die wissen ja, wie es geht und die werden ja schon wissen, wie man richtig betet und so weiter. Und ich habe dann angefangen, das einfach nachzubeten. Und ich habe dann einfach gelernt, wie man schön und richtig betet. So als Mensch, der immer in christlichen Kreisen aufgewachsen ist. So zu beten, dass es ja nicht im Widerspruch ist mit dem, was Gott sagt. So, dass man sich auch nicht blamiert vor anderen oder als ungeistlich hingestellt wird. Und dass es auch nicht im Widerspruch steht zu dem, was eigentlich im Wort Gottes drin steht. Und so habe ich dann immer gebetet. Aber ich habe dann schon manchmal gedacht, ja was, wenn ich jetzt innerlich was ganz anderes fühle? Wie das, was ich bete. Dann ist es ja eigentlich totale Heuchelei. Weil eigentlich geht es mir ja was ganz anderes. Oder erlebe ich innerlich was ganz anderes und ich rede nur das, wovon ich weiß, dass es eigentlich richtig ist zu sagen. Und ich habe mich dann gefragt, so anhand von den Christen, die ich so gekannt habe, weil die haben immer gesagt, ja, du kannst mit Gott über alles reden. Und ich habe mich dann ernsthaft gefragt, kann ich das wirklich? Kann ich mit Gott so reden, wie es mir wirklich innerlich geht? Kann ich mit Gott darüber reden, dass mich die Person nebendran gerade total ankotzt? Oder dass mich der Autofahrer vor mir, dass mir der so auf den Zeiger geht, dass ich ihn am liebsten auf die Seite schieben würde. Kann ich das wirklich machen? Oder kann ich mit Gott drüber reden, über mein Sexualleben? Darf ich das? Oder über Neid? Oder über Dinge, die ich nicht verstehe an Gott, die mich aufregen, die mich frustrieren? Kann ich mit Gott darüber sprechen, dass ich mich richtig ärgere über manche Dinge? Und ich habe gemerkt, wenn man nur richtig und schön betet, dann empfindet man diese ganzen Dinge auch. Aber vor Gott und anderen tut man oft so geistlich, als wären diese Dinge in unserem Leben gar nicht vorhanden. Und das habe ich mittlerweile angefangen, als das größte Vorrecht als Kind Gottes zu entdecken. Mit Gott kann ich ehrlich sein. Sonst mit niemand auf der Welt, würde ich sagen. Das hält kein Mensch aus, immer wenn du immer ehrlich bist, außer Gott. Das hält meine Frau nicht aus. Wenn ich dir immer ehrlich sage, was ich denke, dann sagt sie manchmal, ja, das ist ja, ich schätze es total, dass du so ehrlich bist, aber das hätte ich jetzt nicht wissen brauchen. Auf Dauer hält es kein Mensch aus. Der Einzige, der das aushält, ist Gott. Mit Gott kannst du ehrlich sein, du kannst mit Gott hadern, du kannst mit Gott ringen, du kannst das auf den Tisch legen mit offenen Karten, was wirklich in dir vorgeht, was wirklich in dir steckt. Schau mal rein in die Bibel. Kann dir nur Mut machen. Ich werde dir heute Abend einfach mal ein paar Kapitel geben und die kannst du mal durchlesen. Das lohnt sich wirklich. Und ich fasse das immer so ein bisschen zusammen, was in dem Kapitel drinne steht, weil wir haben jetzt nicht die Zeit, jedes Kapitel komplett durchzulesen. Aber ein so Buch, ein komplettes Buch, wo das richtig offensichtlich rauskommt, wie ein Mann sich fühlt, wie er denkt und so weiter, ein Mann, gell, der über Gefühle redet, ist das Buch Jeremia. Und ich lese mal nur so ein paar zusammenfassende Worte vor aus Kapitel 20, Jeremia 20. Der sagt zum Beispiel, Herr, ich kann nicht mehr, mich kotzt alles an, ich verfluche den Tag meiner Geburt, ich wünschte mir, ich wäre nie geboren, denn dann wäre mir das ganze Elend erspart geblieben. Das sagt der Jeremia zu Gott. Musst du mal durchlesen. Oder Klagelieder 3, auch total phänomenal. Da sagt er, Gott, ich rufe zu dir und du erhörst mich nicht. Weiß nicht, wie oft du das schon gedacht hast, aber hast du tatsächlich mal rausgeschrien. Dann sagt er, du lässt mich hier in der Finsternis. Ich hasse mein Leben und all das Elend, in das du mich hineingebracht hast. So redet der mit Gott. Oder die Psalmen, die sind ja voll von Jammern und Hadern mit Gott. Die sind einfach geschrieben von Menschen, die angefangen haben, ganz mit Gott zu leben, mit ungeteiltem Herzen. Von Menschen, die nicht nur ihre schöne geistliche Seite vor Gott ausgebreitet haben und alles andere haben sie versucht irgendwie zu verbergen und zu verstecken. Nein, die haben nichts vor Gott zur Schau gestellt, haben nichts versucht zu verbergen, sondern haben einfach ihr Leben so, wie es war, so haben sie es auf den Tisch gelegt und haben mit Gott ehrlich darüber geredet. Und einer meiner guten Freunde, den ich unglaublich schätze, ein super Theologe, der sagt immer, die Klagepsalmen sind die geistlichsten Kapitel in der Bibel. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel auch das Buch Hiob. Das musst du echt einmal durchlesen. Das ist phänomenal. Was der alles zu Gott sagt, ist unglaublich. Wir würden oft sagen, ja, das sagt man doch nicht als Christ. Nur mal so ein paar Auszüge aus Kapitel 10, da redet er von der Bitterkeit seiner Seele. Er ist verbittert. Er versteht es nicht. Er hadert mit Gott. Er redet davon, dass Gott ihn unterdrückt. Er redet davon, dass Gott ihn verschlingt. Und dann beschwert er sich bei Gott, dass er überhaupt geboren wurde. Und er wünscht sich, dass er damals bei seiner Geburt gleich gestorben wäre. Das sagt er zu Gott. Faszinierend finde ich, was am Ende von dem Buch Hiob steht. Er hat ja da so ein paar supergeistliche Freunde gehabt, die ihm dann immer gesagt haben, Hiob, so kannst du nicht reden mit Gott. Und am Ende vom Buch Hiob, in Kapitel 42, das sind eigentlich die Verse, die man verstehen muss, weil sonst versteht man das ganze Buch nicht. Ich lese euch die mal vor. Hiob Kapitel 42, Vers 7 und Vers 8. Und da steht drin, und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, das war einer von seinen Freunden, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Freunde. Denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Also der hat das geredet, was recht war, was richtig war. Und dann können wir weiterlesen. Und nun nehmt euch 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch, nicht für den Hiob. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit euch nichts Schimpfliches antue. Denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Das ist unglaublich, was Gott da sagt über das Leben vom Hiob. Wenn man die Bibel durchliest, dann merkt man, dass Menschen die Offenheit und die Freiheit gehabt haben, ihr tiefstes Innerstes vor Gott zu offenbaren und auszuschütten. Und das war oft alles andere als geistlich und als schön. Aber das war nicht ein Zeichen von Unglauben, sondern dafür, dass sie sich Gott mit allem, was sie sind und haben, einfach bedingungslos ausgeliefert haben, ihm sich anvertraut haben. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie sich auf Gedeih und Verderben, ohne irgendwas zu verstecken, zu verbergen oder zurückzuhalten, gesagt haben, Gott, mein Leben vertraue ich dir an, mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. Einfach mein Leben teile ich ganz mit dir. Nicht geteilt, nicht Teile von meinem Leben, nein, ganz. Und dieses kleine, so unscheinbare Wörtchen ganz, das kommt sehr, sehr oft in der Bibel vor. Musste mal die Bibel nur durchlesen und dieses kleine Wörtchen ganz suchen. Vor allem auch im Alten Testament. Es ist faszinierend, wie oft das vorkommt. Ich will euch mal einen Vers vorlesen heute Abend noch, aus dem 1. Mose Kapitel 17. Also so ziemlich am Anfang. Das ist die Geschichte vom Abraham. Die kennt man ja aus der Kinderstunde. Und der Abraham, der wird immer so als Superheld dargestellt, gell? Meistens, also als Glaubensheld. Und hier in in 1. Mose Kapitel 17, Vers 1, da steht drin, und Abraham war 99 Jahre alt, also schon uralt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann steht drin, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Hat jemand eine andere Bibelübersetzung? Was steht da drin? Sei fromm, okay? Was haben wir noch zu bieten? Nichts mehr? Okay, dann lest den Vers mal zu Hause nach, in deiner Bibelübersetzung. Gell? 1. Mose 17 ist nicht so schwer zu finden, das sind die ersten Seiten von der Bibel. Das findet jeder. Bei mir ist es Seite 17. Und was da ursprünglich drin steht vom Urtext her, ist dieses hebräische Wort Tamin, heißt es. Und dieses hebräische Wörtchen Tamin, das drückt ganz einfach dieses Wort sei ganz aus. Das heißt, was Gott zu Abraham sagt, ist, lebe vor meinem Angesicht und sei endlich ganz. Oder lebe als ganzer Mensch vor mir. Lebe ungeteilt vor mir. Sagt Gott zum Abraham mit 99 Jahren. Da hat er schon was weiß ich wie viele Jahrzehnte gelebt, bewusst mit Gott, könnte man sagen. Dieses Wörtchen fromm, das ist sehr irreführend. Weil Gott hat nicht gesagt, Abraham sei jetzt ein bisschen frommer. Er bittet ihn einfach, endlich mal echt zu sein, ehrlich zu sein, ganz mit ihm zu leben. Er sagt zu ihm, hey, Abraham, hör endlich auf, dieses bescheuerte Spielchen zu spielen, schizophren zu leben, auf der einen Seite mit mir zu leben, auf der anderen Seite dein eigenes Ding durchzuziehen. Leb endlich ganz mit mir. Mit 99 Jahren sagt er das zu ihm. Wenn wir so das Leben vom Abraham betrachten, wie schon gesagt, meistens wird der Abraham so als großer Glaubensheld dargestellt. Wenn du nur Hebräer 11 liest, Wahnsinn, der Abraham, absolut top. Wenn du danach weiterliest, ist auch viel top. Aber wenn du vor diesem Vers liest, dann wirst du zum Beispiel merken, ja, der Abraham, der ist schon ausgezogen im Glauben, hat seinen Heimatort verlassen, ohne zu wissen, wo er hinziehen soll. Und dann ist er aber zu diesem König da gekommen und da hat er auf einmal Angst gehabt, dass dieser König seine Frau wollen wollte. Wie sagt man? Wollen wollte. Wollen würde. Danke. Die deutsche Sprache ist ja schwer. Im Schwäbisch sagt man einfach Welt. Und was hat er dann gemacht? Ja, da war nichts mit großen Glaubenstaten. Aus mit Glauben. Der ist im Glauben ausgezogen und dann hat er auf einmal das Leben selber wieder in die Hand gehabt. Hat er gedacht, da muss ich mich jetzt selber mal drum kümmern. Wenn ich sie als meine Schwester ausgebe, stehen ja die Chancen viel besser für mich. Dann werde ich zumindest nicht umgebracht. Hat überhaupt nicht auf Gott vertraut. Oder als es dann um dieses Versprechen von Gott geht, Abraham, ich mache dich zu einer Riesennation. Und der Abraham hat es bestimmt ein paar Jahre geglaubt. Aber irgendwann kam einfach der Punkt, wo er gedacht hat, das mit dem Kindermachen nehme ich jetzt lieber selber in die Hand, sonst wird es nichts mehr. Und wir wissen alle, was daraus geworden ist. Ismael. Und weißt du, für jedes Kind Gottes kommt irgendwann der Punkt, wo Gott zu dir und zu mir sagt, sei endlich ganz. Leb ganz mit mir. Ungeteilt. Und vielleicht fordert Gott dich heute Abend heraus und sagt zu dir, hey, du hast angefangen mit mir im Glauben. Aber in dem Bereich, da lebst du einfach nur aus deiner eigenen Kraft. Machst dein eigenes Ding. Und da sagt Gott zu dir und zu mir heute, hey, hör auf mit diesen bescheuerten Spielchen. Das ist nur frustrierend für dich selber. Lebe ganz mit mir. Wir verstecken uns gerne, so wie der Adam, schon im ersten Kapitel oder in den ersten Kapiteln der Bibel. Als der gemerkt hat, dass er was vermasselt hat, was hat er gemacht? Der hat sich vor Gott versteckt. Dann hat er auf einmal versucht, Dinge abzudecken, die vorher völlig okay waren. So Feigenblätter hat er benutzt. Er hat seine Blöße bedeckt und alles Mögliche. Letztendlich hat er alles versucht, vor Gott auf einmal zu verstecken, was ungeistlich erschien. Das war seine erste Reaktion. Und das ist total krank, denn Gott kennt ja sowieso alles. Der weiß ganz genau, wie du tickst, der weiß ganz genau, was du denkst in deinem tiefsten, innersten Herzen. Und wenn du noch so fromm betest, Gott weiß genau, was da innen drin vorgeht. Der kennt jede deiner Sünden schon, bevor du sie sogar begehst. So kennt uns Gott. Und was tun wir? Wir schämen uns, weil wir oft gehört haben, dass wir solche Dinge als Kinder Gottes überwinden sollten oder dass wir schon weiter sein sollten im Glauben und so weiter. Und wenn man so lebt, dann passiert so ein innerlicher Widerspruch in sich selber. Auf der einen Seite sagt der Kopf, so sollte ich sein und äußerlich versuche ich so zu sein, aber innerlich stimmt es nicht überein mit dem, was ich äußerlich versuche zu sein und zu leben. Weißt du, man muss einfach mal hinter diese Maske unserer äußerlichen Frömmigkeit kommen. Und es ist immer schwer. Gott will Zugriff auf alles in deinem Leben. Auf die düstersten Abgründe, die du nicht mal auf Facebook oder Instagram posten würdest. Ist ja interessant, gell? Da offenbaren sich oft Menschen, in christlichen Kreisen machen sie es nicht. Sollte eigentlich genau andersrum sein. Dass man bei uns und uns Christen über solche Dinge reden kann. Da offen reden kann. Aber wir Christen haben ein Problem damit. Gott will Zugriff auf die verdorbensten Verlangen in deinem Herzen. Er will, dass du das mit ihm teilst. Denn für diesen Menschen, mit allem, was dazugehört, für dich und für mich, ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Diesen Menschen liebt Gott. Nicht den Menschen, der versucht, gut zu sein, sondern dich so, wie du bist. Ganz. Gott liebt dich ganz. Und in diesem Menschen will Gott leben. Durch seinen Heiligen Geist. Und wir versuchen oft, es vor Gott zu verbergen. So ein Blödsinn. Denn genau das gibt die Christen, die mit einem geteilten Herzen mit Gott leben und die eben nicht ganz mit Gott leben. Das ist dann so Leben, das hat eigentlich zwei verschiedene Aspekte oder zwei verschiedene Seiten, könnte man sagen. Die eine Seite ist all das Christliche. Das Beten, das Bibellesen, das in christliche Kreise gehen und so weiter. Evangelisieren, was weiß ich was, zu den Bibelabenden gehen, in Rübgarten und lauter solche Sachen. Und dann ist die andere Seite. Das ist halt der Rest vom Leben. Das, was mich ankotzt. Das, was mir schwerfällt. Der stinknormale Alltag. Die Gefühle, die mich umtreiben. Die Sorgen, die Versuchungen, die Existenzängste, Beziehungskämpfe. Schwierigkeiten. Und das, was man glaubt und das, wie es einem wirklich tief innen drinnen geht, das hat immer wieder in unserem Leben als Christ wenig Berührungspunkte miteinander. Man lebt eigentlich ein geistliches Doppelleben, könnte man sagen. Auf der einen Seite geistlich, auf der anderen einfach das normale Leben. Und in der Medizin bezeichnet man das als Schizophrenie. Da muss man eigentlich in die Psychiatrie. Und es ist interessant, dass manche Christen wirklich so lange so leben, bis sie wirklich an dem Punkt sind. Sie leben ein schizophrenes Leben. Ein Doppelleben. Wie zwei Persönlichkeiten. Und wenn man das so lebt, das drückt sich dann zum Beispiel so aus. Man geht dann in den Hauskreis und da tut man ja so, als ob alles immer gut ist. Wenn dann dich jemand fragt, und wie geht's dir in der Schule? Ah ja, es geht schon. Wir können ein bisschen dafür beten und so weiter, aber eigentlich ist es ganz okay. Hast du schon mal ausgedrückt, wie es dir wirklich geht, manchmal in der Schule, in deinem frommen Kreis? Ich weiß noch, wir hatten auch so einen Hauskreis in Österreich und das waren ganz, ganz nette Christen, mit denen wir da zusammen einen Hauskreis gehabt haben. Und wir hatten dann so die ersten Kinder und dann ist unsere Tochter geboren worden und das war so ein Schreikind. Und die hat echt monatelang einfach nur durchgebrüllt. Gell, so richtiges Mädel halt. Und ich weiß noch, eines Abends hatten wir noch Hauskreis und wir sind wirklich auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Und dann schauten die uns freudestrahlend an und haben gesagt, und, wie geht's euren Kinderlein? So ähnlich haben sie halt gefragt. Und ich habe nur zu ihr hingeschaut und habe gesagt, weißt was, am liebsten würde ich sie an die Wand schmeißen. Und die hättest du mal sehen sollen. Die hat gar nicht mehr gewusst, was sie sagen soll. Die war völlig fassungslos, dass ich sowas gesagt habe. Und ich habe gemerkt, ich muss aufpassen, was ich sage in christlichen Kreisen. Aber genau das ist das Problem, das wir oft haben als Kinder Gottes. Wir meinen es gut, keine Frage. Aber wir leben ein schizophrenes Leben in unseren christlichen Kreisen immer wieder. Oder wenn mal jemand fragt, und wie läuft es bei euch in der Gemeinde? Und man sagt, ja, eigentlich ist ja ganz, alles ganz nett und passt ja ganz gut und so weiter. Wir sind halt alles nur Menschen, gell, wie man so schön sagt. Und vor ein paar Minuten hast du noch über ein Gemeindemitglied gedacht, den würde ich am liebsten ums Eck bringen oder was auch immer. Es geht uns ja manchmal so. Vielleicht geht es dir nie so, aber mir geht es oft so. Es ist mir schon klar, du kannst nicht vor jedem absoluten Seelenstrip machen. Darum geht es auch gar nicht. Und dazu fordert Gott uns auch nicht auf. Das Problem ist nur, wir machen es oft genauso mit Gott, wie wir es mit unseren Mitmenschen machen. Und das ist das Problem. Und deswegen fordert Gott uns Menschen auf, hey, leb mit mir. Ganz. Von ganzem Herzen. Mit all den Höhen und all den Tiefen. Mit all deinen Erfolgen und mit deinem abgründigsten Versagen. Teil's mit mir. Bleib in Beziehung mit mir. Lieb mich mit ganzem Herzen. Trenne nicht diese zwei Welten und leb so Doppelleben. Ich will Bestandteil sein von jedem kleinen Stückchen deines Lebens. Denn ich liebe dich sowieso. Und das Faszinierende ist, oder das Schockierende ist, je frommer Gemeinden oft sind, je frommer sie reden, desto theologischer die Debatten sind, die geführt werden in Gemeinden, desto größer ist oft die Kluft zwischen diesen zwei Welten. Jesus hat niemals die verurteilt, die ehrlich waren vor ihm. Kein einziges Mal in der Bibel. Was Jesus Christus ständig verurteilt hat, das war Folgendes. Ich lese euch da mal ein paar Verse vor. Fangen wir mal an mit einem Vers aus dem Markus-Evangelium. Und im Markus-Evangelium Kapitel 7, Vers 6, da steht Folgendes drin. Markus Kapitel 7 und Vers 6, da steht drin, er aber sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch zu gesagt, über euch Heuchler gesagt, Entschuldigung, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Weißt du, womit Jesus ein Problem gehabt hat? Schon immer. Wenn man äußerlich fromm dahergeschwätzt hat, aber das Herz war eigentlich weit, weit weg von ihm. Und dieses Zitat, das er da gebraucht, das kommt ja ursprünglich aus dem Jesaja. Und ich will euch diesen Vers mal im Jesaja noch vorlesen, weil da steht das Gleiche, aber noch ein bisschen mehr dazu. Jesaja 29, Vers 13, und da steht, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Total interessant, was Jesus da oder was Gott da sagt über sein Volk. Diese Verse hat Jesus damals gesagt zu den Frommsten der Frommen, zu denen, die wirklich echt und ganz mit Gott leben wollten. Und zu denen hat er gesagt, wisst ihr was, ihr habt ein Riesenproblem, weil ihr bekennt mich mit euren Lippen. Äußerlich passt alles, aber ihr seid so weit weg mit euren Herzen von mir. Ihr seid innerlich gespalten. Unser Denken ist oft, ja, Gott will ja nur mein Bestes und alles andere versuche ich einfach vor Gott zu verstecken. Man kann in all seiner Frömmigkeit und in allen möglichen geistlichen Aktivitäten trotzdem mit dem Herzen total weit weg sein von Gott. Und wir lesen das hier. Angelerntes Menschen, wie sagt er, Menschengebot. Also die haben das gelernt. Die haben vielleicht gar nicht so angefangen. Aber irgendwie sind sie da so reingewachsen und das haben sie auch weiter vererbt. Sie haben gelernt, fromm zu beten, fromm zu tun. Und weißt du, Heiligung heißt nicht, zu versuchen, noch ein bisschen frommer zu werden. Und alles Schlechte irgendwie selbst zu überwinden durch die Intensität meiner eigenen Geistlichkeit. Heiligung oder Umgestaltung in sein Ebenbild, das geschieht durch beständige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und durch die Kraft seines Geistes. Anders geht es nicht. Ganz mit ihm leben, mit ungeteiltem Herzen. Wir Menschen, wir wollen immer eine Lösung auf unsere Probleme, die wir irgendwie selber bewerkstelligen können. Wenn ich dir heute sagen würde, ja du musst nur das und das und das tun, dann würdest du wahrscheinlich nach Hause gehen und denken, ja stimmt, genau, das und das und das muss ich noch beachten und umsetzen und dann passt alles. Aber das gibt's nicht. Gott ist es, der in uns wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Philipper Kapitel 2, Vers 13. Wer meint, selber was tun zu können, unterschätzt sein eigenes Problem gnadenlos. Maßlos. Das Problem, das wir haben, ist viel größer, als wir denken. Das können wir nicht lösen. Das kann nur Jesus tun. Christus ist ja nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern auch für all die Probleme und Schatten und Sorgen und Ängste und Hässlichkeiten in uns, tief in unserem Inneren, die wir immer noch haben, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind. Nachdem unsere Sünden vergeben worden sind von Jesus Christus. Will ich mal so ein Beispiel geben aus meinem Alltag. Ich habe ja 5 Kinder und stell dir einfach mal vor, das ist jetzt nur ein Beispiel, könnte man mit allen Kindern machen, aber ich mache es jetzt einfach mal mit dem Ältesten. Henning heißt er. Und stellt euch einfach mal vor, der Henning wird zu mir nach Hause kommen, so nach der Schule, und der würde als erstes fragen, wenn er zur Tür reinläuft, Papi, so schön dich zu sehen, was kann ich heute für dich tun? Und ich denke, ja, Henning, super, genial. Und dann schreibe ich ihm eine Liste, was er alles tun soll. Und dann sehe ich den 2 Stunden immer wieder. Und dann kommt er wieder. Und dann sage ich, und Henning, hat's geklappt? Und dann hat er gesagt, ja, Papi, das war so super. Spülmaschine ausräumen und Hühner misten und was der Geier, was alles. Ich liebe es einfach, das alles zu tun. Das wäre total komisch. Das wäre einfach nicht ehrlich. Und ich würde sofort merken, dass das zwar Worte sind, wovon er wüsste, das will ich eigentlich hören, aber das ist nicht sein wirkliches inneres Ich. Das ist nicht wirklich, wie es ihm dabei geht. Und ich würde mich fragen in so einer Situation, warum macht der Henning das? Warum versucht er, sein wirkliches inneres Ich vor mir zu verstecken? Er kann doch einfach ehrlich sein mit mir. Der müsste doch wissen, dass ich ihn liebe. Aber genauso gehen wir als Kinder Gottes oft mit dem himmlischen Vater um. Wir als Kinder Gottes brechen Gott oft das Herz, weil wir versuchen, mit geteiltem Herzen zu leben. Das, was uns gut erscheint, das repräsentieren wir voller Stolz vor Gott. Da fühlen wir uns frei, zu Gott zu kommen. Und alles andere versuchen wir krampfhaft zu verbergen vor ihm. Gott will, dass du ganz mit ihm lebst. Ungeteilt. Er wünscht sich, dass du dich dazu entschließt, heute ihn von ganzem Herzen zu lieben. nicht mit einem geteilten Herz, mit einem, wie ein Mensch, der in zwei verschiedenen Welten lebt. In der christlichen und in der normalen. Und je mehr wir als Kinder Gottes genau das lernen, desto mehr werden wir diese Freiheit, die Christus uns immer wieder zuspricht, desto mehr werden wir die erleben. Wir werden die kennen. Und die wird uns beflügeln, vorwärts zu gehen im Leben. Je mehr wir das lernen, desto mehr werden wir diese Freude an Christus anfangen zu verstehen, zu erleben. Und es wird unser Leben auf den Kopf stellen, weil es uns von innen vereinnahmt. Je mehr wir uns trauen, das, was Gott eigentlich sich von uns wünscht, das einfach auszuleben, uns zu trauen, das auszuleben und ernst zu nehmen, desto mehr erleben wir bruchstückhaft diese tiefste, innerste Erfüllung in der Gemeinschaft mit ihm. Und genau so wird einmal der Himmel sein. Dauerhaft. Wenn Jesus Christus wiederkommt auf diese Welt und uns mitnimmt zu sich. Und weißt du, als ich da vor dem Grab von meiner Oma gestanden bin heute, ich habe in den letzten Jahren viele Menschen verloren, die mir ganz arg nahe standen. Und fast alle von denen waren Christen. Und ich bin da so davor gestanden und habe einfach so gebetet und auch gedankt dafür, wie meine Oma mich geprägt hat in vielerlei Hinsicht. Und habe ich gedankt für die ganzen Menschen, die jetzt schon gestorben sind, die bei Jesus jetzt sind. Und dann habe ich irgendwie gedacht, weißt du was, ich sehne mich eigentlich da danach, nach dem Himmel. Nicht, dass ich lebensmüde wäre. Ich lebe total gern. Und ich weiß auch, dass Gott einen Auftrag hat für mich hier in dieser Welt. Aber da habe ich gedacht, hey, die sind jetzt schon dort, wonach ich mich sehne. Diese uneingeschränkte Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Ohne mein eigenes Versagen. Ohne Ablenkung. Ohne irgendwelche Art von Unterbrechung. Und das ist einfach das, was ich uns allen wünsche. Dass wir entweder weitermachen oder anfangen. Mit ganzem Herzen. Mit Gott zu leben, ihn von ganzem Herzen zu lieben, einfach so, wie wir sind. Einfach deswegen, weil wir von ihm bedingungslos angenommen, geliebt sind. Jetzt bete ich noch dafür. Vater im Himmel, du bist so ein wunderbarer und unendlich gnädiger und barmherziger Gott. Wir loben dich und wir preisen dich, dass du die Liebe in Person bist. Du liebst uns nicht nur, sondern du bist die Liebe. Und alles, was du tust und sagst, ist motiviert und durchdrungen von deiner Liebe. Und Vater will einfach beten dafür, dass wir anfangen zu verstehen, was das bedeutet, dass wir von dir geliebt sind, nicht mit dem Kopf, sondern endlich mal mit dem Herzen. Und dass du uns in diese Freiheit hineinführst, dich von ganzem Herzen zu lieben. Nicht mit mehr Intensität und mit noch mehr Emotionen, sondern einfach komplett. Von ganzem ungeteiltem Herzen. Mit all den Stärken und Schönen und Farben und mit all dem Grau und dem Dreck, das so oft da ist in unserem Inneren. Und Herr Jesus, ich will so sehr beten, dass du Raum in uns nimmst und uns als deine Kinder erwächst, damit es endlich wieder Erweckung gibt uns herum. Herr Jesus Christus, wir loben dich und wir preisen dich, dass du uns versprochen hast, du kommst eines Tages wieder. Und wir danken dir für diese Gewissheit, die wir haben dürfen. Dann werden wir für immer in deiner Herrlichkeit sein im Himmel. Jesus Christus, du lebst. Und mit dir auch ich, mit dir auch wir. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Singen wir noch ein Lied. Und bevor wir dieses Lied singen, will ich dich einfach auch einladen heute Abend. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, wie es dir geht, was dir so durch den Kopf gegangen ist. Aber ich will dir Mut machen. Wenn dir irgendwas rumgeht, und das weißt nur du, wenn du dir über irgendwas den Kopf zerbrichst oder Fragen dazu hast oder dich irgendwas einfach nicht mehr loslässt, auch gedanklich, dann red da noch mit jemand heute Abend drüber. Das sind so viele tolle Leute, die gerne mit euch ins Gespräch kommen. Du kannst gern auch mit mir reden. Ich werde einfach da vorne sitzen bleiben. Ich bin nur da, weil du da bist. Das ist der einzige Grund. Und ich werde heute Abend wieder heimfahren, vielleicht siehst du mich nie wieder. Das ist manchmal leichter, wenn es darum geht, ehrlich über Dinge zu reden im Leben. Ich kann euch nur Mut machen. Nutzt diese Gelegenheit. Ich wünsche euch Gottes Segen.